Heute sprechen wir mit Elias Apel. Elias ist CEO von Lucanet. Jeder, der CFO ist da draußen oder im Finance-Bereich arbeitet, hat vermutlich schon mal mit Lucanet gearbeitet oder kennt zumindest den Namen. Lucanet macht mittlerweile 200 Millionen Euro ARR und ist schon 25 Jahre am Markt. 950 Mitarbeitende, also ein beachtliches Software-Play. Wir haben darüber gesprochen, wie er einmal zu Lucanet gekommen ist. Vorher war er selbstständig im Bereich Finance Advisory. Dann haben wir über seine Tactics, Tools und Routinen gesprochen, wie er Timeboxing sehr intensiv nutzt und. Los geht's gleich mit Elias Apel. Ihr hört Behind the Sea. Ich bin Franz Kubilum. Abonniert den Podcast, lasst uns Feedback da. Und jetzt gehen wir rein in den Podcast. Auf geht's! Jede Woche spreche ich mit Top C-Level Executives und ein Thema treibt sie alle rum. Personal. Die richtigen Leute zur richtigen Zeit im Unternehmen haben, ist und bleibt eine Herausforderung. Wenn euch das auch beschäftigt, dann kommt gerne auf mich zu, seien es permanente Rollen oder interimistische Leadership-Rollen und Projekte. Bei beiden Themen können wir sprechen, können wir euch helfen. Ich freue mich auf euren Kontakt und auf unser Gespräch und jetzt zurück zum Podcast. Elias, willkommen im Podcast.
Schön, dass ich hier sein darf.
Ja, sehr gut. Ich bin ja bei euch zu Gast. Sag uns mal, wo wir heute sind und wer du bist.
Wir sind heute an unserem Münchner Standort von Lucanet. Wir haben insgesamt 3 Standorte in Deutschland unter den 15 Standorten, die wir weltweit betreiben. Und der größte ist in Berlin, das ist unser Hauptsitz. Dann kommt ein etwas kleinerer in Essen, der irgendwann hinzugekommen ist, und München.
Ist echt mittlerweile riesig geworden irgendwie. Ich habe Lucanet irgendwie noch kleiner in Erinnerung, als schon eine Weile her. Erzähl mal, was ist denn eigentlich Lucanet?
Lucanet ist inzwischen eine Software-as-a-Service-Cloud-Plattform für das sogenannte Office of the CFO, über welches wir die wichtigsten Compliance- und Business-Critical-Workflows abbilden können, automatisieren können. Somit unterstützen wir die CFOs und ihre Finance- und Tax-Teams dabei, eben diese Prozesse zu automatisieren und damit verlässlichere Daten zu produzieren, Outputs zu produzieren und auch Zeit frei zu machen für strategisches Business Partnering und die Themen, die wirklich das Business vorantreiben.
Aber es ist kein ERP oder CRM.
Nein, also wir unterscheiden das auch und versuchen da uns auch sehr stark abzugrenzen. Wir sind absolut agnostisch mit Blick auf die vorgelagerten Systeme, aus denen wir Daten beziehen oder aus denen Daten in Lucanet weiterverarbeitet werden. Man nennt diese Kategorie manchmal EPM, Enterprise Performance Management, oder CPM, Corporate Performance Management. Aber wir haben da einen sehr breiten Begriff oder sagen wir mal eine sehr breite Definition unserer Kategorie gewählt. Wir nennen es eher oder denken eher über die sogenannten Jobs to be done nach. Also was sind die echten Aufgaben, die im Office of the CFO anfallen? Und wir lassen uns da nicht einschränken durch, sage ich mal, externe Definitionen dieser Kategorie.
Okay, verstanden. Also es ist eher so, dass man als CFO oder jemand, der mit dem CFO arbeitet und dann Key-User bei euch ist, in der Früh reinkommt und so wie man Outlook oder halt sein E-Mail-Programm aufmacht, macht man auch Lucanet auf und dann sieht man, was da so los ist.
Genau. Oder? Dann sind über Nacht möglicherweise die neuen Zahlen hochgeladen worden aus dem Buchhaltungssystem, ERP-System, CRM-System, HR-System. Und dann kann man sich die Zahlen in Lucanet angucken, weiterverarbeiten, Berichte erstellen etc.
Okay. Ich denke mir immer so, wieso gibt es eigentlich nicht ein System? Warum macht eigentlich nicht einer alles? Aber es liegt wahrscheinlich daran, dass einer nicht alles kann, oder?
Es gibt im Markt durchaus Systeme, die alles versuchen abzudecken. Ich glaube, das ist auf der einen Seite eine Entscheidung, die jeder CFO auch für sich treffen muss. Wie möchte ich meine Architektur aufbauen, dass sie auf der einen Seite den heutigen Anforderungen gerecht wird, aber auch den zukünftigen Anforderungen. Und diese Anforderungen sind sehr dynamisch. Und ich glaube, je mehr man sich dort festlegt, umso mehr muss man sich natürlich auch auf einen Vendor verlassen, dass dieser diese zukünftigen Anforderungen auch mit auf dem Schirm hat. Und das ist nicht ganz so einfach. Wir versuchen das und schaffen es, weil wir uns halt sehr stark auf den CFO, auf das Office of the CFO konzentrieren und eben nicht nur darüber nachdenken, was sind die heutigen Anforderungen, beispielsweise Konzernabschlusserstellung, Disclosures, Tax Compliance, sondern was ist eben das Thema, was eben auch im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr dann auf der Agenda stehen könnte und welche neuen regulatorischen Anforderungen können aufkommen. Stichwort zum Beispiel XBL Reporting, also Berichte maschinenlesbar machen. Das ist eine Regulatorik, die kommt immer mehr. Jeder Markt hat da ein anderes Timing, Und dann geht es eben darum, genau das auf dem Radar zu haben und für den Kunden dann verfügbar zu machen, wenn er es braucht.
Okay. Wann kommen denn die CFOs zu euch? Was haben die denn dann für ein Pain? Oder was treibt die rum, dass die sagen, ich brauche jetzt Lucanet, außer dass ein Sales-Rep anruft? Das kann das wahrscheinlich auch, ne?
Ja. Ich habe ja gerade erklärt, wer wir heute sind. Früher waren wir sehr viel enger aufgestellt mit Blick auf unser Produktangebot. Wir waren eigentlich bekannt, oder die meisten kennen Lucanet aus dem Konzernabschluss, aus der Konsolidierung. Mhm. Und die Konsolidierung ist auch nach wie vor eigentlich der wesentliche, das ist so der Entry Point mit vielen CFOs und vielen Finance Teams. Weil es oftmals der Job to be done ist, der Prozess ist, der am ehesten oder am frühesten digitalisiert und automatisiert werden soll, weil dort dann irgendwann, wenn die Komplexität einen gewissen Grad erreicht, das ist typischerweise zwischen 3 und 5 Legal Entities in einer Gruppe, wenn dann auch noch Fremdwährungen dazukommen und andere Komplexitäten, dann wird man darüber nachgedacht, wie kann ich diesen Konsolidierungsprozess eben digitalisieren. Und in dem Moment wird dann auch sehr schnell über Lucanet nachgedacht.
Okay, verstanden.
Und den meisten, vielleicht noch ergänzend, in der deutlichen Mehrheit der Neukunden, die wir gewinnen, ist diese Konsolidierung sozusagen der Erstkontakt mit Lucanet.
Genau, und das an der Konsolidierung so schwierig ist, wenn man jetzt nicht aus der Finance-Seite vom Unternehmen kommt, ist halt, fliegen dann wahrscheinlich ganz viele verschiedene GUVs rum, wenn man verschiedene Legal Entities hat, genau. Und die dann sozusagen in eine, ich sage jetzt einfach mal so einfach, in eine GUV zu übertragen, ist halt dann wahrscheinlich entweder Excel-Terror oder Papierterror oder keine Ahnung was, wie man es sonst macht.
Es ist vor allem viel Excel-Terror. Es ist dann aber auch die Komplexität von unterschiedlichen heterogenen Vorsystemen. Mhm. Es gibt dann die Tochtergesellschaft A, die nutzt halt ein anderes Accounting-System als die Zentrale. Und dann gibt es wieder irgendwelche Besonderheiten mit Blick auf Währung, Accounting-Standards, Ähnliches. Also das muss alles eben vereinheitlicht werden, sauber überführt werden. Dann gibt es noch das ganze Thema Intercompany-Reconciliation, also Abstimmung von Intercompany-Transaktionen, was durchaus komplex werden kann, auch schon bei kleineren Gruppen. Und genau deshalb denkt man dann eben über eine Software wie die Lucanet nach.
Okay, das heißt, ihr habt gestartet mit der Konsolidierung und dann, was lag nahe, noch mitzumachen?
Konsolidierung war über viele Jahre das absolute Kernprodukt, eigentlich bis ungefähr 22, 23, wo wir uns dann auf die Reise begeben haben in Richtung Plattformstrategie. Und sehr stark getrieben durch die Bedürfnisse unserer Kunden, also durch den Dialog mit unseren Kunden und das sehr strukturierte Analysieren von, sag ich mal, benachbarten Gebieten rund um die Konsolidierung, haben wir dann angefangen, komplementäre Lösungen selbst zu entwickeln oder zu kaufen. Das hat angefangen mit dem ganzen Thema Disclosure Management, also der narrativen Berichterstellung. Ging dann auch in die Richtung Steuercompliance, Lease Accounting, IFRS 16. Aber wir haben auch beispielsweise eine eigene ESG-Lösung entwickelt, als ESG noch ein stärkeres Thema war, als es jetzt heute ist. Mhm. Aber nach wie vor ist es eine Lösung, die sehr beliebt ist, die viele unserer Kunden auch im Einsatz haben. Mhm. Und diese Portfoliostrategie treiben wir nach wie vor weiter und es sind immer mehr Lösungen hinzugekommen, auch das Thema operative Planung beispielsweise, wir nennen das jetzt XPNA, Extended Planning and Analysis, und ja, da wird in der Zukunft auch noch mehr dazukommen.
Cool. Kannst du ein paar Facts sagen, wie groß seid ihr, ihr überall? Ne?
Also wir sind weltweit vertreten, wir haben ungefähr 950 Mitarbeitende, bedienen ungefähr 6.200, 6.300 Kunden weltweit, also deutlich über 6.000 inzwischen. Und bewegen uns in Richtung 200 Millionen ARR. Das Unternehmen ist schon 25 Jahre im Markt und wächst aber nach wie vor sehr stark. Also im Softwarebereich spricht man ja immer gerne von dieser Rule of 40. Wir sind eher so eine Rule of 60 plus. Okay. Company.
Kannst du es kurz erklären?
Für die, also die Rule of 40 ist im Prinzip die Kombination aus dem Wachstum, Subscription ARR Wachstum und der Free Cashflow Marge. Und oftmals wird das so als Indikator genutzt, wenn das in Summe größer als 40 ist, dann spricht man von einem gesunden Softwareunternehmen. Mhm. Das ist eine sehr vereinfachte Art der Darstellung sicherlich, aber es gibt so einen ersten Einblick, wie ausbalanciert Wachstum und Profitabilität im Unternehmen ist.
Sehr cool. Ich glaube, wenn man noch ein bisschen mehr erfahren will, schaut man einfach mal auf eure Website oder schreibt dir in deinen LinkedIn-Post Nachrichten rein. Wie bist denn du da hingekommen? Ich habe irgendwie in der Recherche gesehen, du hast selber irgendwann mal Lucanet irgendwie eingeführt oder so in der Art und dann
Das stimmt. Ich habe die ersten 10 Jahre meines Berufslebens im Bereich Corporate Finance, M&A verbracht und habe tatsächlich, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, wann das war, aber es ist auf jeden Fall ungefähr 15 Jahre her, dass ich meine allererste Lucanet-Implementierung gemacht habe.
Ach krass, okay.
Und zwar war das damals in einer Situation, als ich ein Unternehmen, mittelständischen Automobilzulieferer, bei einer sehr komplexen Finanzierungstransaktion begleitet habe und habe dann festgestellt, dass ich letztendlich den Reporting-Anforderungen oder das Unternehmen diesen Reporting-Anforderungen, den gestiegenen, nur sehr schwer nachkommen kann. Mit der Architektur, die sie hatten, der hohen Abhängigkeit von Excel-Modellen, die ich letztendlich dann auch als Berater für sie aufgebaut habe. Ja. Und somit habe ich mich auf die Suche begeben nach einem Tool, was das Ganze vereinfachen konnte, bin dann bei Lucanet gelandet und ja, wie soll ich sagen, ich bin tatsächlich in dem Moment dem Tool irgendwie auch verfallen. Das hat mich echt gepackt, dass es da so eine Software gibt, die das alles so viel einfacher macht, und habe dann auch den direkten Impact beim Kunden vor Ort gesehen, wie das Finance-Team, wie der CFO in der Lage war, plötzlich auf Knopfdruck super einfach das Reporting zu generieren mit allen Adjustments und Metriken und Ratios und Covenants, die eben reported und berichtet werden mussten. Und ich denke, das hat sich bis heute nicht geändert. Das war übrigens die Value Proposition von Tag 1 bei Lucanet. Dieses einfache, out of the box, schnell implementierbar, intuitiv zu nutzen. Das habe ich wiedergefunden, und das habe ich auch tatsächlich, als ich dann erst viele Jahre später bei Lucanet begonnen habe, dann aber auch wiedergefunden. Und das begeistert mich bis heute.
Cool. Du hast gesagt, 10 Jahre Corporate Finance, ja. M&A. Sag mal genau, was hast du angefangen, deine Karriere? Warst du
In der Beratung,
okay,
ja.
Okay,
in der M&A-Beratung, ja.
Und dann hast du ja später irgendwann mal selber auch gegründet, oder?
Mhm. Ja. Wir waren in einer größeren Boutique als Team unterwegs und haben uns dann irgendwann, als diese Boutique sich neu ausgerichtet hat, entschieden, uns auszugründen und ein noch kleineres Boutique-Setup aufzubauen, mit einem sehr starken Fokus auf eine Kombination aus M&A und auch Debt Advisory. Mhm. Okay. Also Club Deal, Finanzierung aufzustellen, etc. Auch komplexere Mezzaninfinanzierung für Private Equity, etc. Mhm. Und diese Boutique gibt's heute auch noch, sitzt in Berlin. Ich habe mich dann aber, als ich eben mich für Lucanet entschieden habe, dann dort auch als Gesellschafter und eben auch als Mitarbeiter zurückgezogen, und habe aber noch bin noch in Kontakt mit denen und verfolge nach wie vor, was die so machen.
Okay. Das heißt, du bist ja aus der Selbstständigkeit, da warst du auch mit sozusagen Teil Co-Founder, ne?
Ja,
sozusagen, ja. Ne? Bist dann wieder in die Anstellung gegangen zu Lucanet, oder? Okay, ja. Wie war der Entscheidungsprozess? War das was dir leicht gefallen ist? Oder ja, einmal selbstständig ist ja schwierig, ne? Dann zurück.
Ja, das war schon ein spannender Schritt, würde ich mal formulieren, weil wir tatsächlich extrem viel Freiheiten hatten und natürlich diese Company sehr lean und nach unseren Vorstellungen aufgebaut hatten. Und dennoch hat mich der Gedanke, bei Lucanet anzufangen, extrem gereizt, weil ich dieses Riesenpotenzial in Lucanet gesehen habe. Und ich habe mich auch immer so ein bisschen wie ein Founder innerhalb von Lucanet gesehen, weil ich letztendlich ja das Partnergeschäft nochmal auf neue Beine gestellt habe. Ja, es gab zwar schon ein paar ausgewählte Partner damals, aber das war nicht ordentlich aufgesetzt organisatorisch. Es gab kein eigentliches Partnerprogramm, und das ganze kommerzielle Rahmenwerk war auch nicht sauber ausgearbeitet. Und diese Grundlagenarbeit habe ich erstmal, mich angenommen und habe dann ein Team aufgebaut, um diesen Partner-Channel wirklich global zu skalieren. Und das hat auch wunderbar funktioniert, weil das Produkt eben unfassbar stark war. Und somit habe ich, glaube ich, ein bisschen so dieses unternehmerische Denken auch in meine Rolle bei Lucanet mit eingebracht. Der Dominique Duchamp, der ja vor gut 2 Jahren als CEO an mich übergeben hat, der hat mich auch eingestellt tatsächlich in 2018. Und ich habe dann die Gelegenheit gehabt, über viele Jahre Seite an Seite mit ihm zu arbeiten. Und eben auch gerade das internationale Wachstum, den Partnervertrieb international auszurollen.
Wie hat sich das ergeben, weil wenn du jetzt so als M&A-Advisor oder Berater unterwegs bist, dann, dass man da jetzt sagt, okay, den lassen wir jetzt unser Partner-Channel aufbauen, ist so, würde man jetzt
ja. War das, also mein Weg ist grundsätzlich extrem untypisch und exotisch, das muss man schon sagen. Ich glaube, was hat mich immer getrieben, was ist sozusagen die nächste Plattform, die mir Möglichkeiten gibt, mich selbst weiterzuentwickeln. Und so habe ich jeden neuen Job angetreten. Und ich habe mit Lucanet diese Plattform gesehen, etwas umzusetzen, wo ich ganz viele der Kenntnisse, die ich mir vorher schon in meinen 10 Jahren als Berater angeeignet hatte, auch umsetzen konnte. Fachlichkeit, aber auch vertriebliche Fähigkeiten. Das ganze Thema, wie können wir beispielsweise auch Transaktionen als Sales-Event, als potenzielles Sales-Event auch nutzen, Private Equity als Multiplikator nutzen. All diese Themen konnte ich ja mitnehmen in das Lucanet-Business. Und das Lucanet-Business ist nun mal sehr stark auch getrieben davon, weil in dem Moment, wenn Komplexität im Unternehmen entsteht, das kann entweder organisch sein, aber durch auch eine anorganische Veränderung, dann entsteht eben auch der Bedarf, nochmal über die Systemarchitektur nachzudenken. Und das hat mich begeistert. Da habe ich gesehen, wo ich angreifen kann, wo ich richtig Hebel in Bewegung setzen kann. Und ich glaube, den Pitch, den habe ich tatsächlich auch beim Dominik einfach abgeladen damals. Ja, als er mich, weil ich war nicht der typische, sicherlich nicht der typische Bewerber, aber ich hatte einen Plan und habe ihm de facto wirklich, ich habe ihm das sehr lange ausformuliert, warum ich glaube, dass ich der Richtige bin, diesen Partnervertrieb aufzubauen. Und dann war ich natürlich aber auch in der Pflicht und unter Druck, das entsprechend dann auch zu liefern.
Okay. Also super, super Story, finde ich. Gleich frage ich dich noch, was da so dann denn dein ein Learning ist, was du sozusagen karrieretechnisch da hast. Aber geh mal kurz noch die Story fertig, weil du warst ja zwischendrin noch CFO.
Ja.
Weil man würde jetzt sagen, okay, eng mit dem CEO, Partner-Channel, Sales gemacht.
Ja.
Und vom Sales dann vielleicht Successor, CEO, aber du bist ja dann noch CFO geworden. Das hat sich dann auch irgendwie ergeben, oder?
Das war im Rahmen der gesamten, ich sag mal, Nachfolge oder Transformation von der gründergeführten Unternehmung Lucanet zur managementgeführten Unternehmung Lucanet.
Okay.
Als sich die Gründer entschieden haben, aus dem operativen Geschäft auszuscheiden oder aus den operativen Rollen auszuscheiden, sind ja nach wie vor auch Shareholder der Company, das muss man eben auch noch betonen, haben sie letztendlich auch an die zweite Reihe übergeben, wenn man so möchte. Und ich habe sehr eng mit dem Oliver, der vorher die Finance-Themen vorangetrieben hatte, bereits zusammengearbeitet rund um das Thema, wie wollen wir mehr datengetriebener agieren, nach welchen Metriken messen wir eigentlich Erfolg und Misserfolg, all diese Themen. Und im Prinzip auch aus dem Finance-Team schon mehr das Business-Partner-Team aufgebaut, was wir jetzt viele Jahre später noch mal deutlich perfektioniert haben. Ja, aber ich habe das in einer sehr frühen Phase schon mit vorangetrieben. Und daraus ist, glaube ich, auch bei den Gründern der Gedanke gekommen, okay, ich glaube, das braucht jemanden mit ein bisschen Commercial Mindset. Auch wenn es sehr exotisch war, dieser Sprung von Go-to-Market in die CFO-Rolle, hat es mir dennoch die Möglichkeit gegeben, das Lucanet Finance Team auch noch mal mehr in eine kommerzielle Business-Partner-Rolle auch zu heben.
Okay.
Und ich habe witzigerweise auch neben der CFO-Rolle weiterhin das indirekte Business verantwortet.
Ah, okay.
Also ich war sehr in einer sehr hybriden Rolle damals unterwegs.
Ja.
Und das habe ich dann aber selber durch meinen Schritt dann in die CFO-Rolle, habe ich das noch mal sehr klarer jetzt auch separiert voneinander.
Okay.
Weil wir haben vorher nie einen Chief Revenue Officer gehabt. Inzwischen haben wir Chief Revenue Officer, dedizierten CFO etc. Also ich wollte das auch nicht so mit hybriden Rollen dann weiter laufen lassen, weil einfach die Komplexität und die Größe der Organisation das inzwischen erfordert.
Ja, das macht Sinn. Okay, dann jetzt genau die Frage, also wenn du jetzt so auf dieses Thema, du, wie gesagt, du bist dann aus dem CFO dann ja CEO geworden, wenn du jetzt so auf diese Karriere da zurückguckst, was ist so ein Learning dabei gewesen für dich?
Ich glaube, ich habe das Gespräch habe ich kürzlich mit einer Kollegin hier auch im Büro gehabt. Ich glaube, man muss immer einen gewissen Diskomfort haben, wenn man in eine neue Rolle sich bewegt. Und man sollte nie zu viel Sorgen davor haben, sich in etwas reinzubewegen, mit dem man vielleicht bisher nicht 100% vertraut ist. Ich glaube, es ist ganz viel ein Grundvertrauen in die eigenen Fähigkeiten, in die eigene Art zu arbeiten und zu denken und auch andere mitzunehmen und zu überzeugen. Die braucht's und dann kann man sich sehr, sehr viel auch einfach über die Zeit aneignen. Mein Riesen-Learning war einfach, an sich selbst zu glauben und eine große Passion für das zu haben, was man tut. Weil wenn einem wirklich was begeistert und man wirklich für etwas brennt, dann ergibt sich alles irgendwo meines Erachtens auch von selbst. Und das ist einfach Teil auch von Unternehmergeist und auch von Unternehmergeist, was man innerhalb eines großen Unternehmens innerhalb einer großen Gruppe, eines großen Konzerns haben kann und entwickeln kann.
Ja. Ja. Diese Passion muss man ja aber auch irgendwie finden, ne? Weil die kann man sich nicht erdenken. Also du kannst jetzt nicht nachdenken, und dann, was ist meine Passion? Man muss schon eigentlich viel ausprobieren dann auch, oder?
Absolut. Aber das ist ja genau der Grund, warum Teil dieses Ausprobierens ist es ja auch, in Rollen zu schlüpfen und mal zu testen und mal sich abseits, sage ich mal, der traditionellen Wege zu entwickeln. Ich zumindest kann für mich sagen, dass ich erzogen wurde und auch aufgewachsen und auch ausgebildet wurde mit einem sehr, sehr traditionellen Bild, was muss man alles machen, um in eine gewisse Rolle zu schlüpfen. Also du musst gewisse Praktika machen, um dieses oder jenes dann im Einstieg dir zu ermöglichen ins Berufsleben. Oder du musst dann in einem nur unter diesen Brands deinen Arbeitgeber wählen, weil nur dann kommst du weiter und wehe, du verlässt diesen Pfad, dann kommst du da nie mehr hin zurück. Ich glaube an solche Dinge nicht, ehrlich gesagt. Ich lasse mich davon nicht treiben, weil ich mich viel mehr davon treiben lasse, was mich erfüllt und was mir Spaß macht und für was ich brenne.
Sehr cool.
Und das macht dann am Ende auch den Unterschied, ob man eben erfolgreich ist oder nicht, glaube ich.
Sehr cool. Ja, dann gucken wir mal, wie du auch erfolgreich bleibst so aktuell. Ne? Also, was sind denn so deine Tools und Tactics, deine Frameworks? Was benutzt du so, wo du sagst, so, das ist für mich wichtig, fangen wir gerne mal in der Company an und bewegen uns dann Richtung persönlich so. Gibt es irgendwelche Sachen, du hast mir ja im Vorgespräch schon erzählt, du hast Newsletter hier nach intern, solche Sachen, zähl da mal ein bisschen auf.
Also vielleicht einmal grundsätzlich, glaube ich, brauchst du ein starkes Team um dich drumherum. Ja, das ist schon mal das Erste. Und ich habe das Glück, dass ich ein tolles Team um mich drumherum aufbauen konnte, ein tolles C-Level, was wahnsinnig engagiert und committed ist und all diese extra Meilen auch rund um das Thema Transformation geht, weil wir befinden uns inzwischen, da können wir später auch noch sprechen, eigentlich in der dritten Transformation in nur 6-7 Jahren. Das ist, glaube ich, das Erste. Das Zweite ist, ich versuche sehr nah zu sein am Business, soweit mir das möglich gemacht wird, durch meinen Kalender und durch die verschiedensten Aufgaben, die ich eben habe. Ich bin beispielsweise sehr nah dran bei uns im Produkt. Ich versuche mich immer auf dem aktuellsten Stand zu halten. Was passiert als nächstes? Wie sieht die Roadmap auf? Wo shiften wir gerade Ressourcen? Was sind die neuen Releases? Etc. Das sind die gerade in dieser Zeit aktuell, wo so wahnsinnig viel passiert in einem irren Tempo, möchte ich da vor allem verstehen, wo die Reise hingeht. Weil ich letztendlich auch dort natürlich wichtige Entscheidungen mittreffen muss und deshalb erfordert das eine gewisse Tiefe in diesem Bereich. Ich versuche sehr schnell und sehr kurz zu kommunizieren. Ich bin kein E-Mail-Mensch, gar nicht. Für mich ist E-Mail ein absoluter Produktivitätskiller. Ich versuche E-Mail nur in der externen Kommunikation zu nutzen und niemals intern.
Was machst du dann?
Also Teams oder kurzen Anruf, kurze Message oder einfach auch mal hier laufen. Im Büro ein paar Meter gehen. Ich bin viel an unseren Standorten unterwegs und mache mir dann einen Eindruck vor Ort und spreche direkt an und versuche mir dann eben ein Bild zu schaffen. Mhm. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig. Der Newsletter ist mehr, der ist ja monatlich, der ist für mich eine Möglichkeit, nochmal sicherzustellen, dass alle den relevanten Kontext haben für das, was bei uns passiert und warum es passiert. Dass wir alle in die gleiche Richtung uns bewegen. Wir haben eine Strategie, auf dieser Strategie gilt es, die notwendigen Entscheidungen zu treffen, dass die von uns definierten Meilensteine erreicht werden können. Und das muss nach und nach, das muss nachgehalten werden. Und dazu gehört eben auch der Newsletter mit dazu. Da gehören aber auch digitale All-Hands mit dazu, Strategie-Updates mit dazu. All diese Themen sind dann Formate, um den Kontakt auch in einer sehr remote, in einem sehr remote Working Setup, was wir hier eben bei Lucanet haben, dann weiterhin zu halten.
Mhm. Cool. Fangen wir mal von oben nach unten an. Starkes Team, was ist dir wichtig bei den Sachen? Wie selektierst du das? Wie kriegt man ein starkes Team? Ganz, ganz.
Ich glaube, man muss sich intensiv damit auseinandersetzen, was ist das Skillset, was es braucht für die aktuelle Strategie. Ich bin der festen Überzeugung, dass es für bestimmte Phasen eines Unternehmens auch bestimmte Typen braucht. Mhm. Das heißt aber nicht, dass diese Typen von Personen oder diese Skills dann über 10 Jahre benötigt werden, sondern vielleicht auch nur für eine bestimmte Phase. Mhm. Und ich glaube, das muss man sehr sauber artikulieren und definieren können. Sprich, was braucht es jetzt für einen Typ? Was braucht es für einen Charakter? Was braucht es für einen Skill? Und wie finden wir diese Person, um sie in die gewünschte Rolle, von der gewünschten Rolle auch zu überzeugen? Ja? Mhm. Was muss da die Opportunity sein, die diese Person dann erkennt, um auch unternehmerisch zu agieren? Mhm. Ja, das ist mir sehr, sehr wichtig. Wir haben bei Lucanet eine sehr schöne Mischung aus Personen, auch gerade im Führungskreis, die schon sehr lange bei Lucanet sind und aber auch sehr vielen Neuen, die neu dazukommen und neue Impulse mit reinbringen. Das Ganze wird dann auch noch ergänzt um Beirat, der mir auch ganz wichtig ist, wo ich dann versuche, die wesentlichen Werthebel, die wir haben, gemeinsam mit unseren Gesellschaftern, mit einer Beiratsrolle zu besetzen, die dediziert auf diesem Thema unterstützt, sodass wir diese Werthebel auch am bestmöglich bearbeiten können. Mhm. Das braucht geballte Expertise und das muss nicht nur Expertise sein, die eine Person im Team bei uns mitbringt oder im C-Level oder auf den Ebenen darunter, sondern die kann auch durch den Beirat beispielsweise mit beigebracht werden.
Okay. Gibt es da irgendwelche Tools oder so oder macht das auf ein Blatt Papier oder wie geht man das durch und woher, wie identifiziert man, was man braucht für Skills und für Leute?
Ich für meinen Teil kann sagen, dass ich ein ganz gutes Bauchgefühl inzwischen dafür entwickelt habe, was es braucht. Ja. Und dennoch hole ich mir da immer viel Zweitmeinung, Drittmeinung ein. Dafür ist, wie gesagt, dann auch ein Beirat sehr hilfreich. Ich connecte mich aber auch. Also es ist nicht weniger das Papier, sondern es ist mehr das Gespräch.
Okay. Okay.
Und übrigens auch das Gespräch mit der Organisation. Mhm. Ich glaube, gerade wenn man Führungsrollen besetzt, muss man auch ein Ohr dafür haben, was in der Organisation erfordert wird und was die Organisation braucht und für Bedürfnisse hat. Und ich glaube, das muss sehr gut ausbalanciert sein.
Okay, cool. Wenn du sagst, sehr nah am Business sein und du willst versuchen, immer am Produkt dran zu bleiben, machst du dann die Lucanet-Trainings oder sprichst du da auch mit den Produktleuten oder wie machst du das?
Nee, ich bringe mich, sofern das auch gewünscht und auch von, ich sag mal, von Mehrwert ist, bringe ich mich sehr gern in der Ideation-Phase eigentlich ein, in der Konzeptionierungs- und Prototypen-Phase, um mir dann zu überlegen, wie kann wohl diese User-Experience mal aussehen. Ich meine, ich war selber CFO, ich habe selber viel im Finance-Bereich gearbeitet, mit vielen Finanzabteilungen gearbeitet. Mhm. Ich kenne die Abläufe, ich kenne die Workflows, die Anforderungen und ich versuche mir immer gerne ein eigenes Bild zu machen. Ist das ein Tool? Ist das eine Software, die ich gerne nutzen wollen würde? Mhm. Und wir haben so ein Prinzip bei Lucanet, dass wir auch neue Produkte, die wir shippen oder Produkte, die wir akquirieren, zuerst in unserem eigenen Finance-Team, in unserem eigenen Office of the CFO testen. Mhm. Also selbst während der Due Diligence-Phase werden diese Tools bei uns eingesetzt und dann fragen wir uns, ist das das Tool, was perfekt zu uns passt und was wir als Kunde nutzen wollen würden. Weil LucaNet ist der perfekte LucaNet-Kunde. Die Größe, die wir haben, die Dynamik, der wir unterliegen, die Anforderungen, was Komplexität angeht und auch Compliance-seitig, die sind das perfekte ICP, Ideal Customer Profile. Und somit können wir auch stellvertretend für den Großteil unserer Kunden dann so eine Entscheidung durchaus mal treffen oder mal vorwegnehmen. Und da bringe ich mich eigentlich sehr gerne einfach rein. Und letztendlich gilt es dann aber eben auch im Go-to-Market das umzusetzen. Sprich, was ist das richtige Messaging? Wie wollen wir im Marketing auftreten? Wie wollen wir unsere Partner in die Lage versetzen, dieses neue Produkt, diese neue Lösung, dieses neue Gebilde dann auch in den Markt zu bringen? Und da muss ich in der Lage sein, diese Sprache mitzusprechen und dieses Produkt auch zu verstehen, um dann bestmöglich, um sicherzustellen, dass das auch erfolgreich ist.
Macht Sinn. Dann schauen wir mal in deinen Tag. Wenn du so durch deinen Tag durchgehst, gibt es da irgendwelche Tactics, Frameworks, Routinen oder so, wo du sagst, okay, die sind so erfolgskritisch für mich?
Also grundsätzlich verbringe ich ungefähr 50% meiner Zeit mit Reisetätigkeit und bin sehr viel unterwegs. Und 50% bin ich im Büro. Mhm. Ich bin gerne im Büro, meist hier an unserem Münchner Standort, aber auch viel an anderen Standorten. Und wenn ich Bürotage habe, dann versuche ich sehr viel auch mich auszutauschen. Mhm. Wenn ich Reisetätigkeit habe, versuche ich tatsächlich viel auch Arbeit zu schaffen, die ich sonst so im Büro da nicht schaffe. Ja, und dafür, heute Abend fahre ich zum Beispiel nach Berlin. Ich arbeite dann mit Timeboxing. Ich weiß ganz genau, auf meiner Zugfahrt heute Abend habe ich knapp vier Stunden, um folgende Themen abzuarbeiten, die noch liegen geblieben ist. Da ist einiges noch liegen geblieben, weil ich letzte Woche oder über Ostern nicht da war. Ja. Und dieses Timeboxing ermöglicht mir, dass ich eben die Zeit eben in den Kalender eintrage, wo ich dann dediziert mich um Themen kümmere. Ansonsten arbeite ich nicht mit To-Do-Listen und Ähnlichem, sondern für mich ist wirklich der Kalender meine To-Do-Liste. Und so wird der auch von mir und dem ganzen Team gepflegt, dass ich genau immer weiß, was hat gerade eine Prio, um was muss ich mich kümmern. Und dann wird entsprechend dafür die Zeit auch weggeblockt.
Das heißt, du schreibst dir auch einfach wirklich in den Kalender rein, jetzt mache ich das,
genau,
dann mache ich das.
Da steht dann jetzt das Monatsreporting lesen und kommentieren.
Ah ja, okay.
Und dafür sind dann 45 Minuten eingeblockt oder andere, ne, Pressemitteilungen reviewen oder natürlich dann aber auch die klassischen Termine wie mal ein Interview führen oder hier einen Podcast mit dir.
Ja klar, logisch, ja, muss auch drinstehen.
Obwohl das nicht so oft passiert.
Ja, ja, ja. cool. Ja, gibt es irgendwelche anderen Sachen so? Kann jetzt natürlich auch nicht Business-Sachen sein, wo du sagst, die sind auch wichtig für dich, erfolgskritisch, irgendwelche regelmäßigen Sachen?
Sport. Ganz wichtig, also so ein Ausgleich, so eine Balance ist mir ganz wichtig. Ich glaube, das erfordert viel Disziplin, aber ich merke immer wieder, dass das auch die Zeit ist, bei der ich kann dann schwer abschalten. Interessanterweise fange ich beim Sport dann darüber nach, fange ich an, über Dinge, ja, Business-Dinge nachzudenken. Ja. Und dann passiert es mir schon mal, dass ich auf dem Rennrad unterwegs bin und dann anhalten muss, um mir dann doch mal eine Notiz zu machen über Gedanken, die ich gerade hatte.
Gut, dass du anhältst auf jeden Fall mit dem Rennen.
Ich halte dann sicherheitshalber an, bevor ich anfange, beim Fahren zu tippen. Ja. Aber das ist für mich schon sehr, sehr wichtig, diese Balance. Und zu der Balance gehört übrigens auch, Zeit mit der Familie zu verbringen, diesen Abstand auch zum Business mal zu haben.
Cool.
Das ist ganz wichtig. Da versuche ich, so viel Disziplin wie möglich zu zeigen.
Okay, sehr gut. Also bist Rennradfahrer, das heißt, wie hier ein Cycling Club, Behind the Sea Cycling Club, da wärst du dabei?
Findet in München statt?
Ja, würde ich machen, ja. Also wir haben jetzt gerne einen Running Club, ja, an alle, die zuhören, auch gerne bei mir melden, wer laufen gehen will im Englischen Garten, oder wir machen im Eternity Health Club auch Intervalltraining. Ist das was für dich? So.
Ich glaube eher nicht.
Nee, lieber nicht. Lange.
Ich bin Bad. Auch gerne alleine beim Sport.
Ah, okay.
Also egal, ob jetzt im Fitnessstudio, beim Laufen oder beim Radfahren, ich bin tatsächlich eher so ein Einzelgänger.
Ah, okay,
Einzelläufer und Fahrer. Ja.
Okay. Na gut, ich melde mich trotzdem. Falls wir einen Cycling-Club machen, sag ich Bescheid. Dann kannst du mal mitkommen. Ein paar Ausfahrten machen. Cool. Ja, hey, habe ich irgendwas vergessen, dich zu fragen? Irgendwas, was noch wichtig ist, was man über dich wissen muss oder auch was man über deine, sag ich mal, Best Practices wissen muss?
Nee, ich glaube, das ist, ich glaube, es sind unfassbar spannende Zeiten gerade. Mit AI gibt es nochmal eine ganz neue Dimension oder eine ganz neue Blickwinkel auf unser Business. Und das ist, wie gesagt, die große Transformation, durch die wir gerade gehen. Ich lade jeden Zuhörer herzlich ein, gerade diejenigen, die im Finance- oder Tax-Team zu Hause sind, sich auch mal darüber zu informieren, wie sich Lucanet über die letzten ja, 2, 3 Jahre entwickelt hat. Das ist nicht mehr das Lucanet, was es vor 10, 20 Jahren mal gab, sondern es hat sich extrem weiterentwickelt und bin sehr gespannt über das Feedback.
Total, ja. Das holen wir uns auf jeden Fall ein. Vielleicht noch eine Frage, wo du es gerade gesagt hast. Wie oft wirst du gerade gefragt, ob hier SaaS-Apokalypse und solche Sachen, also wie ist Softwaregeschäft tot und solche Sachen?
Also ich werde das viel gefragt tatsächlich. Ja, das ist auch eine berechtigte Frage. Ja, ich glaube, das würde jetzt sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, das von vorne bis hinten zu beleuchten. Ja. Aber ich muss sagen, dass ich tatsächlich sehr bullish bin, was Lucanet und diese Transformation angeht, weil wir genau die richtigen Weichenstellungen schon über die letzten Jahre getroffen haben, uns auf sowas vorzubereiten. Also schnell, agil, unser Produkt, unsere Plattform, Value Proposition weiterzutreiben, neue Funktionalitäten bereitzustellen. Wir haben schon 2023 die ersten AI-Features auf der Plattform geshippt. Also wir waren sehr, sehr früh mit dabei, viel Erfahrung gemacht, viele Hackathons. Und jetzt gilt es, dies in konkrete Anwendungsfälle zu übertragen und den Mehrwert eben auch zum Kunden zu bringen. Und deshalb, ich bin absolut begeistert von dem, was ich aktuell im Markt sehe. Und dennoch bin ich mir auch dessen bewusst, wie hoch die Geschwindigkeit bei uns sein muss, damit wir nicht nur mitlaufen, sondern letztendlich vorweglaufen.
Macht Sinn. Cool. Hey, das hat mega Spaß gemacht. Danke dir, dass du mitgemacht hast. Und ja, ich freue mich schon aufs nächste Gespräch. Ne?
Sehr gerne. Bis bald.
Super. Ja, alle, die jetzt noch zuhören, unbedingt natürlich Feedback dalassen. Ihr könnt uns entweder über die Shownotes direkt zu den LinkedIn-Profilen, könnt ihr uns erreichen, oder auch auf den Webseiten weiterführende Informationen. Und ja, wenn ihr irgendwie gerne ein Intro haben möchtet und es ist was Interessantes, Seriöses, mache ich das natürlich auch sehr gerne. Kommt da gerne auf mich zu. Abonniert den Kanal, schickt uns direkt Nachrichten, da freuen wir uns am meisten. Und wenn ihr gerade Themen habt, die entweder permanent oder interimistisch besetzt werden sollen, können, meldet euch bei mir. Ich freue mich über jedes Gespräch. Ich helfe, ich gehe gerne mit euch ins Sparring und gucke, ob ihr sozusagen gerade die richtigen Leute zur richtigen Zeit im Unternehmen habt. Und wenn es dann wirklich was ist, wo wir helfen können, haben wir entweder ein sehr, sehr gutes Search-Team oder auch einen sehr, sehr guten Interim-Pool, können wir auf jeden Fall lösen. Ich freue mich aufs nächste Gespräch, Elias.
Danke, Franz.